gibt verschiedene Dimensionen in einer Geschwisterbeziehung. Die ist geprägt von Macht, dann aber auch von Nähe, von Rivalität. Und das ist eben ganz entscheidend auch zu wissen, wenn wir Geschwisterkinder begleiten, dass es eben nicht immer nur Harmonie gibt. Und das wünschen sich Eltern eben so sehr.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Hey Familie wird präsentiert von Baby Vita, der Babymarke mit Sonne im Herzen, die euch seit 30 Jahren durch den Familienalltag begleitet.
Wieso darf sie das und ich nicht? Er war's oder sie hat angefangen. Eltern von mehreren Kindern kennen sie. Rivalität und Streitereien unter Geschwistern. Manchmal so heftig, dass Türen knallen, Beschimpfungen durch den Raum fliegen, Tränen fließen und wir uns fragen, verletzt sich gleich jemand? Hilfe, was kann ich nun tun?
Eifersucht, Neid, Wut, dann aber auch wieder ganz viel Liebe. Geschwisterbeziehungen sind oft turbulent und voller Gefühle. Aber warum ist das eigentlich so? Wie viel Streit ist normal? Und ab wann sprechen wir von Rivalität? Und ganz wichtig, wie sorgen wir als Eltern nun dafür, dass unsere Kinder als Team funktionieren und nicht als Konkurrenten enden?
Mit Dr. Martina Stotz sprechen wir nun über das Thema, das viele Eltern bewegt. Ihr kennt Martina bestimmt als Dr. Stotz Kinderpsychologie, folgen ihr mehr als 160.000 Menschen auf Instagram. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, promovierte Pädagogin, Schul- und Erziehungsberaterin.
Hallo Martina, wie schön, dass du heute bei uns bist und natürlich als Expertin für dieses wichtige Thema zur Verfügung stehst.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Martina, eine Frage direkt vorab. Können wir als Eltern überhaupt jedem Kind gerecht werden oder ist das irgendwie ein Trugschluss?
Du bringst es schon auf den Punkt. Es ist tatsächlich ein Trugschluss, jedem Kind zu jeder Zeit gerecht zu werden. Eltern können da immer ihr Bestes geben und es geht natürlich darum, so bedürfnisorientiert wie möglich zu agieren in der Erziehung. Nur kommen Eltern deswegen immer wieder an die Grenzen, weil einfach die Bedürfnisse nicht immer sofort und prompt erfüllt werden können.
Wie würdest du denn gerecht werden beschreiben?
Ja, gerecht werden bedeutet für mich in erster Linie, Kindern das zu geben, was sie brauchen. Und zwar ist es ja auch je nach Entwicklungsphase ganz unterschiedlich. So brauchen Babys am Anfang ganz viel Nähe und ganz viel Bindung. Und ein Teenie braucht vielleicht dann eher mehr Freiraum und mehr Autonomie. Und das ist eben auch diese große Herausforderung für Eltern, immer wieder zu beobachten, wo steht mein Kind gerade, was braucht es. Ich sage auch gern, welche Sprache der Liebe oder Zuneigung spricht mein Kind gerade. Das ist für mich gerecht werden.
Also kann das eben sein, jetzt schon an dieser Stelle, dass manchmal Geschwister in unterschiedlichen Phasen eine unterschiedliche Aufmerksamkeit bekommen.
Ganz genau, ja.
Martina, du warst ja selber 5 Jahre in der Geschwisterforschung tätig. Was fasziniert dich denn genau an diesem Thema?
Ja, also mich fasziniert wahnsinnig, dass Kinder ja schon recht früh auch ein ausgeprägtes Gerechtigkeitserleben haben und ich auch in meiner Arbeit und Forschungszeit rausfinden durfte, dass es gar nicht so sehr um die Gleichbehandlung geht, sondern es geht vielmehr darum, dass Kinder sich gerecht behandelt fühlen. Das heißt, die eigentliche negative Auswirkung, wenn ein Kind zum Beispiel auch benachteiligt wird, gibt es nur dann, wenn das Kind es auch als ungerecht empfindet. Und das finde ich so spannend, denn da hat natürlich auch das jeweilige Temperament jedes Kindes einen wahnsinnigen Einfluss darauf. Das eine Kind ist gerechtigkeitssensibler als das andere. Das eine Kind hat vielleicht ein dickeres Fell, das andere ist sensibler. Und deswegen haben es Eltern auch so schwer, es immer gerecht zu machen, denn oder gerecht zu werden, denn es ist für Kinder ganz unterschiedlich.
Wie sind denn Geschwisterbeziehungen so? Wie unterschiedlich sind sie und welche Art von Geschwisterbeziehungen gibt es? Vor allem dann, wenn die Kinder eben, wie du eben sagtest, auch so unterschiedlich vom Charakter her sind.
Also es kommt ganz darauf an, welches Temperament Kinder mitbringen. Und ich sage immer, Geschwister suchen wir uns ja nicht aus. Die werden einfach so in die Familie geboren. Und dann ist es manchmal auch so, dass mir vielleicht das eine Geschwisterkind sympathischer ist als das andere. Deswegen entstehen dann auch Koalitionen manchmal zwischen dem ersten und dem dritten oder dem zweiten und dem dritten Kind. Und Die Qualität von Geschwisterbeziehungen kann sich eben wahnsinnig darüber verändern, wie Eltern mit ihnen umgehen. Das heißt, wenn es wirklich ein Lieblingskind gibt in der Familie, dann kann es durchaus dazu führen, dass auch die Geschwisterbeziehungsqualität leidet. Und Geschwister haben einerseits natürlich immer ganz viel Nähe und Wärme und können oft nicht so richtig ohne einander und dann gleichzeitig auch nicht miteinander, weil eben wieder ganz viel Streit da ist. Sie um die Aufmerksamkeit der Eltern streiten. Und man sagt deswegen, es gibt verschiedene Dimensionen in einer Geschwisterbeziehung, die ist geprägt von Macht, dann aber auch von Nähe, von Rivalität. Und das ist eben ganz entscheidend auch zu wissen, wenn wir Geschwisterkinder begleiten, dass es eben nicht immer nur Harmonie gibt und das wünschen sich Eltern eben so sehr.
Mhm. Martina, du hast eben ein Stichwort genannt, nämlich Lieblingskinder. Und da möchte ich einmal für unsere Hörerin kurz Bescheid geben, dass wir dazu tatsächlich auch noch eine Extra-Folge mit dir machen.
Ja.
Genau. Martina, du hast es ja schon eben auch gerade so ein bisschen angesprochen, nämlich, dass uns unsere Geschwister prägen. Kannst du da nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen? Ist das eine Prägung, die tatsächlich vielleicht auch ein Leben lang bestehen kann?
Also lange wurde die Geschwisterbeziehung auch in der Forschung so ein bisschen vernachlässigt und dann wurde irgendwann erkannt, dass eigentlich die Geschwisterbeziehung mit die wichtigste Beziehung tatsächlich für das Leben ist, weil sie ja das ganze Leben lang da ist und die längste Beziehung eigentlich ist im Leben eines Menschen. Und da Geschwister ja Sozialisationspartner sind, also ich wirklich täglich mit Geschwistern in der Interaktion bin, hat es eine wahnsinnige Auswirkung auch auf die Identitäts- und auch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, die Erfahrungen, die ich in der frühen Kindheit bereits mit meinem Geschwisterchen mache, hat eine ganz große Auswirkung und kann eben auch sehr belastend wirken. Also oft wird ja so gesagt, ja, man lernt so viel über ein Geschwisterkind und natürlich, man lernt auch Frust auszuhalten und Bedürfnisse hinten anzustellen. Und doch, wenn eben die Eltern ein bestimmtes Erziehungsverhalten zeigen und es dann manchmal auch zu viel Rivalität gibt, kann das sehr belastend sein. Und da habe ich deswegen auch zwei Begriffe geprägt, so diese unnatürliche Rivalität und die natürliche Rivalität, die immer da ist. Und die sollte eben nicht unnatürlich werden, weil es dann wirklich auch belastend sein kann und sich das bis ins hohe Erwachsenenalter auch zeigt, zum Beispiel in der Partnerwahl oder auch in Konflikten später in der Paarbeziehung oder auch in der Erziehung der eigenen Kinder. Also es schwingt einfach ganz lange mit, was man für Erfahrungen macht.
Bevor wir gleich nochmal auf das Thema Rivalität zu sprechen kommen, uns würde auch noch interessieren, welche Fähigkeiten trainieren denn Geschwister noch miteinander?
Also sie lernen auf jeden Fall Konfliktlösefähigkeiten, denn es gibt wirklich in jeder Geschwisterbeziehung meistens jeden Tag Streit und wenn die Eltern das eben konstruktiv begleiten und auch immer wieder nach Kompromissen gemeinsam mit den Kindern suchen, dann ist das eine ganz wichtige Kompetenz. Dann natürlich die Frustrationstoleranz. Das heißt, ein Kind lernt automatisch Frust auszuhalten, weil ich als Geschwisterchen eben nicht immer gleich drankomme, weil ich kein Einzelkind bin, sondern da noch jemand ist, der was braucht. Und ich finde auch diese Fähigkeit irgendwann oder dieser Entwicklungsschritt zu teilen und gemeinsam etwas zu haben, auch ein Spielzeug zu teilen, das führt auf jeden Fall auch dazu, dass man diese Fähigkeit trainiert. Und ich finde allerdings schon auch dieses Teamplayer werden im Leben wird auf jeden Fall auch durch eine Geschwisterbeziehung trainiert, weil Geschwister eben erleben, ich kann gemeinsam was schaffen, vielleicht auch manchmal gemeinsam gegen die Eltern als Team, um was zu erreichen. Auch das kann sehr, sehr hilfreich sein später im Leben, auch teamfähig zu sein.
Gefühle spielen ja unter Geschwistern auch eine große Rolle, ne? Und vor allen Dingen auch sehr extreme Gefühle. Warum ist das oft so?
Also je geringer der Altersabstand ist, desto mehr entsteht eben auch diese Rivalität und Eifersucht. Und das hat oft damit zu tun, dass Kinder am Anfang, wenn sie gerade 1, 2, 3 Jahre alt sind, sich ja noch gar nicht einfühlen können in das Geschwisterchen. Und es geht in dieser Entwicklungsphase oft darum, erstmal nur zu überleben und so viel Liebe und Aufmerksamkeit wie möglich von den Eltern zu bekommen. Und darum kämpfen die Kleinen einfach. Also eigentlich ist es ein ganz natürlicher Überlebensmechanismus, der automatisch negative oder unangenehme Gefühle auslöst, die sogar wichtig sind. Also diese Konflikte und auch unangenehmen Gefühle sind auch wie so ein Entwicklungsmotor, weil dadurch sorgen Kinder für sich und kümmern sich um sich.
Und gleichzeitig lernen sie ja auch in vielen Beziehungen ganz, ganz viel Liebe zu geben, oder irre ich mich?
Ja, das lernen sie auch. Also durchaus ist auch beobachtbar in diesen ersten Jahren, dass Geschwisterkinder ganz, ganz fürsorglich miteinander umgehen und sich kümmern und sich darüber auch selbstwirksam erleben. Also es ist ja auch ganz schön, wenn ich zum Beispiel vielleicht meinem kleinen Bruder mal eine Windel bringen darf oder dabei helfen darf. Das heißt, das Selbstbewusstsein wird durchaus auch durch diese angenehmen Gefühle und auch dieses prosoziale Verhalten, das ein Geschwisterchen ja immer wieder auch sozusagen auslöst, gefördert.
Martina, es gibt ja dieses Sprichwort, Blut ist dicker als Tinte. Inwiefern lässt sich das denn vielleicht auch auf Geschwisterbeziehungen übertragen?
Also es ist tatsächlich so, das sehe ich, wenn ich mit Erwachsenen arbeite, die wegen Geschwisterthemen zu mir kommen, auch in der Beratung, dass es nie aufhört, dass wir eigentlich die Geschwisterbeziehung heilen wollen oder eigentlich eine Verbindung zu unserem Geschwisterchen haben wollen. Auch wenn es zum Beispiel ganz schwer war in der Kindheit, ist diese Sehnsucht da bei Erwachsenen, das wirklich zu heilen. Und da passt dieses Sprichwort ganz gut, weil dieses Blut ist einfach dicker und ich halte dann doch in diesem Moment daran fest, dass diese Beziehung gut ist und auch im Notfall, wenn Geschwister krank wird oder es Krisen gibt in der Familie, zeigen Studienergebnisse auch, dass Geschwister dann doch zusammenhalten, egal wie konfliktbehaftet es davor war.
Und woran erkennen wir, ob eine Geschwisterbeziehung, sag ich mal, trotz Streits und Rivalitäten auf wirklich einer guten Basis auch fußt?
Ich sage immer, wenn es ausgeglichen ist. Also Eltern können sich wie so eine Waage vorstellen. Also wenn es nicht mehr Feindseligkeiten als eben auch schöne Momente und Nähe und Zuneigung gibt. Und das möchte ich Eltern immer einladen, sich mal aufzuschreiben, wie oft nehmen die sich eigentlich in den Arm oder spielen miteinander und sind füreinander da, weil oft wirken nämlich diese Konflikte im Alltag viel stärker oder die fühlen sich einfach stärker an und dann haben Eltern oft den Eindruck, dass die eigentlich nur am Streiten sind und so ist es oft gar nicht, sondern die sind oft dann in vielen anderen Momenten auch ganz lieb miteinander.
Also es ist nicht nur ein Wunschtraum von uns als Eltern. Ich habe ja 7 Kinder, Doro, du hast 2 Kinder und ich glaube, wir wünschen uns alle, dass sich Geschwister ja gut verstehen und wirklich auch lange zueinander halten und sich alles gönnen. Aber wenn wir jetzt mal realistisch drauf gucken, Martina, ist das nur ein Wunschtraum oder ist das auch realistisch?
Das ist auf jeden Fall realistisch und Eltern können eben auch dadurch, dass sie ihre Kinder sehen mit dem, was sie mitbringen und ihnen immer wieder versuchen, das zu geben, was sie brauchen, auf jeden Fall die beste Basis schaffen für eine gute Geschwisterbeziehung. Nur ich möchte Eltern da auch immer ein bisschen den Druck nehmen, denn wie gesagt, Kinder bringen ja auch eine Persönlichkeit, ein Temperament mit auf diese Welt und manchmal ist es einfach so, dass sich manche Kinder besser verstehen als andere.
Martina, hast du denn an dieser Stelle noch ein paar konkrete Tipps, wie Eltern so den Grundstein auch für eine gute Geschwisterbeziehung legen können? Was können wir aktiv tun? Auch wenn du, wie eben sagtest, oder auch wenn die, ja, sag ich mal, die Persönlichkeiten, wie du eben sagtest, so unterschiedlich sind?
Also ich finde erstmal die innere Haltung ganz entscheidend. Denn was oft in uns drinsteckt, ist dieses, es gibt, wenn jemand streitet, immer einen Schuldigen. Der hat angefangen oder die verhält sich ja auch daneben. Das heißt, wenn wir schon mal als Elternteile aufhören, einen Schuldigen zu suchen, ist das eigentlich der beste Weg, den Eltern gehen können. Das übe ich auch ganz viel in Beratungen und in Kursen, denn es geht gar nicht so sehr darum, wer ist jetzt schuld an diesem Streit, sondern es geht eher darum, warum ist es zu dem Streit gekommen, wer braucht was und wie finden wir jetzt eine Lösung, dass beide das bekommen, was sie brauchen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema mit dem Spielzeug nehmen und das ältere Geschwisterchen dem Jüngeren was wegnimmt, aus der Hand reißt, dann ist es natürlich klar, dass man vielleicht im ersten Moment denkt, ja toll, das Kind, das es weggerissen hat, ist jetzt schuld. Und dann sind wir eben schon in so einer unguten Stimmung. Viel wichtiger wäre, an der Stelle dahinter zu gucken und zu gucken, warum hat eigentlich das Erstgeborene jetzt das Spielzeug weggerissen? Vielleicht, weil es davor schon ganz lange warten musste und vielleicht an dem Tag noch wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil ein Baby vielleicht auch viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Und oft steht eben auch davor vor so einem Streit ganz viel Unerfülltes. Und ich helfe eben Eltern schon rechtzeitig hinzugucken, was brauchen die Kinder, damit der Streit auch nicht so ausufert und es nicht so extrem wird und eher hinter das Verhalten zu schauen beim Kind und zu gucken, was brauchen meine einzelnen Kinder, damit es weniger Streit gibt.
Streit, Rivalität und Neid, ja, sich so ein bisschen die Köpfe einschlagen, finde ich, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, zum Geschwistersein. Wofür hilft das genau?
Also Rivalität und Streit hilft tatsächlich, dass die Kinder lernen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Das heißt, ich merke, ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig und dann im besten Fall kommt dann die Mama oder der Papa und helfen mir, mit diesem Gefühl umzugehen. Es kommt vielleicht jemand, der mich in den Arm nimmt, der sagt, hey, das darf jetzt auch da sein, dass du gerade neidisch bist oder eifersüchtig, weil hinter Neid und Eifersucht verbirgt sich oft eigentlich eine große Verlustangst. Und das liegt eben in unserer Evolution, dass wir immer versuchen, so viel wie möglich zu bekommen, um zu überleben. Das ist einfach veranlagt. Und deswegen ist es eigentlich ganz hilfreich und überlebensnotwendig. Wir brauchen halt nur Eltern, die uns helfen, damit umzugehen, also wenn wir Kinder sind.
Mhm. Würdest du dann an dieser Stelle auch Eltern sagen können, ja, das, was Kerstin eben sagte, wenn sich eure Kinder die Köpfe einschlagen, wirklich sich auch in Anführungsstrichen mal hassen, sich beschimpfen, entspannt euch?
Ja, auf jeden Fall, entspannt euch, wenn das so einfach wäre, weil es ist für Eltern so wahnsinnig anstrengend, ja. Weil das Eltern oft die Sicherheit nimmt. Also die haben oft die Erfahrung in der eigenen Kindheit gemacht, dass eben Streit zu Verlust führt. Zum Beispiel gerade Scheidungskinder haben damit ein Riesenthema. Oder dass Streit immer bedeutet, es geht jemand weg. Und dieses unbewusste Sicherheitsbedürfnis bei Eltern führt oft dazu, dass sie ganz schwer mit dem Geschwisterstreit umgehen können und sie sich wahnsinnig bedroht unbewusst davon fühlen. Und wenn wir dann innere Kindarbeit machen, dann, also innere Kindarbeit heißt, wir schauen so ein bisschen, was war eigentlich in deiner Kindheit nicht erfüllt, dann wird es den Eltern oft klar und dann wird ihnen bewusst, hey, die dürfen streiten und danach haben wir uns immer noch alle lieb und eigentlich ist es gar nicht so bedrohlich. Deswegen, wie du sagtest, genau, entspannt euch, wenn sie streiten. Ich sag sogar manchmal, geht auch mal aus dem Raum, denn manchmal ist es auch so, dass Geschwister streiten, weil sie dann wissen, in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu zanken, kriegen wir gleich Aufmerksamkeit. Und deswegen hilft es manchmal, auch kurz mal rauszugehen, es sei denn, die hauen sich natürlich die Köpfe ein, weil das nimmt diese Dynamik manchmal raus und leitet die Kinder auch an, diesen Konflikt selbst zu lösen.
Mhm. Aber hast du doch so einen Erste-Hilfe-Tipp? Manchmal geht der Puls von uns ja selbst hoch in dem Moment, dass du denkst, nein, es ist wieder so laut.
Genau, dann erster Hilfetipp ist wirklich, wenn sie sich noch nicht schlagen, rechtzeitig den Raum zu verlassen. Ich sage immer, in die Toilette rein, Tür zu, kaltes Wasser über die Arme und sich wirklich sagen, es ist alles in Ordnung, wir sind hier alle in Sicherheit, ja, und dann reguliert wieder zurück in die Konfliktsituation. Weil oft ist es so, dass sich das so gegenseitig hochschaukelt, ja. Als Mama wird man total aufgeregt und ist aufgebracht und wütend und dann verstärkt es oft eher noch den Geschwisterstreit. Deswegen sich irgendwie beruhigen, regulieren, kaltes Glas Wasser trinken, kurz an die frische Luft gehen. Und wichtig ist auch immer so einen Glaubenssatz nochmal zu sprechen. Sowas wie, wir sind in Sicherheit, wir schaffen das, ich gehe da jetzt wieder zurück und es wird alles gut.
Martina, kannst du denn aus vielleicht auch Erfahrung sagen, was so eine günstige Alterskonstellation ist, also so ein günstiger Abstand zwischen Geschwistern, damit das möglichst harmonisch abläuft? Oder ist das irgendwie utopisch, was ich hier in den Raum werfe?
Ja, es gibt so eine Tendenz in der Forschung, die zeigt, dass gerade so ein Abstand von mindestens 2 Jahren ganz gut ist, weil das führt dazu, dass das Kind dann schon ja relativ schnell in der Lage ist, auch Perspektive zu übernehmen, das Erste, und dann schon so ungefähr mit 3 Jahren auch eben ja verstehen kann, dass das Baby auch was braucht. Und das ist eben immer eine ganz gute Grundlage. Nur das ist manchmal auch nicht möglich, dann ist der Altersabstand eben geringer. Und dann sage ich den Eltern immer, es ist auch alles machbar, ja, weil sich dann viele auch ganz viele Gedanken machen, wann kommt jetzt das zweite Kind? Ich würde es ehrlich gesagt entspannt angehen, weil es gibt so oder so Vor- und Nachteile, weil wenn der Altersabstand geringer ist, ist eben auch mehr Wärme und Nähe da. Das ist eben wieder der Vorteil. Das heißt, wie man es dreht und wendet, es gibt da eigentlich immer Vor- und Nachteile.
Du hast ja eben von natürlicher und unnatürlicher Geschwisterrivalität gesprochen. Kannst du das nochmal bitte definieren und vor allen Dingen auch auf die unnatürliche Rivalität eingehen?
Also die unnatürliche Rivalität bedeutet, dass in erster Linie Feindseligkeiten, Aggressionen, ganz viele unangenehme Gefühle durch die Geschwisterbeziehung entstehen. Und da empfehle ich Eltern auch wirklich, sich professionelle Hilfe zu holen. Denn oft ist da dann schon so eine blöde Dynamik entstanden, dass zum Beispiel ein Elternteil ein Kind ablehnt oder wirklich dann auch so ein Lieblingskind darüber entsteht oder ein Kind benachteiligt wird und es so ein schwarzes Schaf in der Familie gibt. Dann ist wirklich diese unnatürliche Rivalität da. Und wenn die sich halt gar nicht mehr umeinander kümmern, sich nicht füreinander interessieren, sich wirklich nur noch beschimpfen den ganzen Tag, dann braucht es einfach Hilfe von außen und es ist ganz wichtig auch, damit die Seele der Kinder da auch beschützt wird.
Martina, welche Rolle spielen wir denn als Eltern bei der Entstehung von Geschwisterrivalitäten? Können wir das auch antriggern vielleicht durch unser Verhalten?
Auf jeden Fall. Also nicht nur durch das Verhalten, sondern auch tatsächlich durch das, was Eltern selbst in ihrer Kindheit erlebt haben. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich selbst ältere Schwester war und zum Beispiel mich immer um meinen kleinen Bruder kümmern musste und dann ist die gleiche Konstellation da, dann kann es durchaus sein, dass ich, wenn ich selber eine Tochter habe, die auch die Erstgeborene ist, dass ich dann als Mutter eher mich in die Erstgeborene einfühlen kann. Oder wenn ich selbst als Kind immer von meinem großen Bruder unterdrückt wurde, dann neige ich als Mutter vielleicht auch dazu, dass ich immer das schwächere Kind beschützen will, weil ich mich selber auch ein bisschen in diesem Kind sehe. Das heißt, wichtig ist erstmal zu gucken, identifiziere ich mich vielleicht mit einem Kind und dann gegenzusteuern und sich dessen bewusst zu werden. Das hat eine ganz, ganz große Auswirkung und natürlich auch das Erziehungsverhalten. Also wenn ich eben immer einen Schuldigen suche und sage, du warst jetzt schuld, du hast jetzt angefangen, dann verstärkt das Geschwisterstreit eher. Weil dann fühlt sich ein Kind mehr und mehr abgelehnt und dann ist es wie so eine Abwärtsspirale. Dann kann ich das Kind auch nicht mehr annehmen. Weil je mehr sich ein Kind abgelehnt fühlt, desto auffälliger verhält es sich und desto anstrengender wird es mit dem Kind und desto weniger kann ich diesem Kind vielleicht als Mama oder Papa auch Liebe schenken. Und dann passiert es eben, dass diese Eltern ganz viel bestrafen, den ganzen Tag nur meckern, das Kind ständig ermahnen, ihm ständig sagen, was es falsch macht. Und genau da braucht es dann wirklich auch eine Erziehungsberatung oder professionelle Hilfe, weil dieses Verhalten verstärkt auf jeden Fall Geschwisterstreit. Und das jüngere Kind fängt dann auch an, manchmal ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, damit die Mama mich gleich beschützt. Das kennt man vielleicht, dass so die Jüngeren manchmal, wenn die Mama gerade nicht zuschaut, irgendwas machen, um das Ältere zum Beispiel zu provozieren. Und dann ist das Ältere irgendwann am Limit und kann nicht mehr und schlägt dann zu.
Und wie gehen wir Eltern dann, sag ich mal in Anführungsstrichen, neutral daran und gucken eben auch beide oder alle Kinder in so einer Situation?
Ja, also in der Situation ist es ja wahnsinnig schwierig, weil da bin ich ja selber aufgebracht und es geht erstmal darum, den Geschwisterkonflikt zu lösen. Es geht wirklich um diese Reflexion danach, um zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade? Was hat mein älteres Kind gebraucht? Warum hat es denn zugeschlagen? Oder was hätte das jüngere Kind gebraucht, damit sich beide Kinder gesehen fühlen? Da geht's wirklich viel um Bedürfnisse, weil oft ist gerade bei den älteren Kindern dieses Bedürfnis nach Zuwendung, Liebe, unerfüllt. Und wir erwarten viel, viel mehr von den Älteren als von den Jüngeren.
Kannst du uns bitte einmal erklären, inwieweit vielleicht auch die Geschlechterkonstellation die Dynamik unter Geschwistern beeinflusst?
Ja, tatsächlich zeigen Studienergebnisse, dass bei Jungs die Rivalität ausgeprägter ist als bei Mädchen. Also bei zwei Jungs, wo der Altersabstand auch noch mal geringer ist. Und je geringer der Altersabstand ist, desto mehr Rivalität gibt es tatsächlich. Weil da geht's dann wirklich darum, ums pure Überleben. Gerade wenn ich auch noch ganz klein bin als Kind, dann führt es dazu, dass ich so viel wie möglich von Mama haben will und auch echt Angst habe, dass ich sie verlieren könnte. Genau. Und was es auch noch gibt in der Forschung, was ich ganz spannend finde, wenn es einen älteren Jungen gibt und relativ zeitnah ein Mädchen geboren wird, also so 1 bis 2 Jahre später, dann passiert es oft, dass sich die Jungs von der schnellen Entwicklung des Mädchens bedroht fühlen. Weil Mädchen sich manchmal schneller entwickeln und dann habe ich das oft in der Beratung, dass dann erkenntlich wird, dass der ältere Junge wahnsinnig ablehnend gegenüber der Schwester ist, weil sich der Junge so bedroht fühlt, weil das Mädchen sich so schnell entwickelt und schnell sprechen kann und vielleicht auch motorisch total schnell unterwegs ist und das kann ganz schön bedrohlich werden. Und am schwierigsten ist es natürlich bei Zwillingen, die auch noch das gleiche Geschlecht haben, da ist natürlich am allermeisten Rivalität da.
Gibt es bestimmte Konflikte, die einfach unvermeidlich sind zwischen Geschwistern?
Und auf jeden Fall gibt es diese Konflikte, wie zum Beispiel sich das Spielzeug wegnehmen. Also alles, was mit Teilen zu tun hat. Kinder sind einfach ganz lange nicht in der Lage zu teilen und wollen einfach erstmal alles für sich haben. Das gehört zur kindlichen Entwicklung mit dazu. Oder sie äffen sich wahnsinnig gerne nach, vor allem dann, wenn ihnen langweilig ist. Sie beschimpfen sich, weil sie eben immer ihre Gefühle am ungefährlichsten Ziel, und das ist halt oft der Bruder oder auch die Schwester, auslassen. Das lässt sich nicht verhindern.
Und wenn sie ein bisschen älter sind?
Ja, wenn sie älter sind, ist es oft so dieser Konflikt, der darf mehr als ich und der darf das früher als ich. Da geht es eher so um die Freiräume, die Eltern schaffen. Und da gucken Kinder ganz arg darauf, dass sie auch ja genug Privilegien bekommen.
Martina, ich komme ja oft in die Situation, wenn ich jetzt als Hebamme meine Frauen zu Hause betreue, dass es eben schon ein älteres Geschwisterkind gibt, häufig so im Altersdurchschnitt von 2 bis 6 Jahre alt. Und die Mütter, also insbesondere die Mütter, machen sich doch sehr viele Sorgen und Gedanken um dieses Erstgeborene. Es geht natürlich auch viel ums Thema Rivalität. Hast du da mal so praktische Tipps aus dem Kästchen, was du meinen und allen anderen Müttern in dieser Situation mitgeben kannst?
Ja, auf jeden Fall ist diese Situation, wenn das erstgeborene Kind auf das Baby trifft, ganz entscheidend. Ich sage immer, es wäre gut, wenn die Mama dann nicht belegt wäre. Das heißt, dieser erste Kontakt mit dem Baby, das sollte sehr, sehr freiwillig sein. Weil oft ist es ja so, dass Eltern dann denken, oh, jetzt ist das Baby da und das Geschwisterchen muss sich jetzt total freuen. Und das ist eben für die Erstgeborenen schwierig. Das heißt, das gerne ganz erwartungsfrei gestalten. Zum Beispiel ist es gut, wenn die Mama dann erstmal das Erstgeborene in den Arm nimmt und man eher so ein bisschen abwartet, wann das Erstgeborene wirklich bereit ist, auf das Baby zuzugehen. Es kommt nämlich dann meistens ganz von allein. Man kann zum Beispiel fragen, magst du das Baby mal anschauen oder magst du mal Hallo sagen? Und wenn dann da so eine ablehnende Haltung ist, würde ich das auch erstmal akzeptieren. Das heißt, wichtig ist also das erstgeborene Kind oder auch das zweitgeborene, je nachdem, wenn es das dritte Kind ist, mit seinen Gefühlen anzunehmen und nicht zu erwarten, dass da gleich ganz viel Liebe da ist. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und da sind wir auch wieder bei der inneren Haltung. Mit was für einer Erwartungshaltung gehe ich denn da drauf zu, auf diese Situation? Das hilft wahnsinnig, wenn ich meinem älteren Kind das einfach zugestehe, dass es auch eifersüchtig sein darf und dass es auch Verlustängste haben darf. Und ein praktischer Tipp ist auch, gleich am Anfang weiterhin auch das erstgeborene Kind ins Bett zu bringen. Weil das passiert oft, das Baby ist dann da und dann kümmert sich oft eben die Mama um das Baby und der Papa macht alles mit dem Erstgeborenen. Und ich sage immer, dieses Einschlafen ist so eine ganz bindungsrelevante Situation am Tag. Und oft brauchen halt die Erstgeborenen trotzdem weiter viel Mama, auch wenn sie es vielleicht nicht immer äußern können. Und deswegen bin ich auch großer Fan davon, kurze Momente ohne das Baby mit dem Erstgeborenen zu verbringen. Weil es ist anfangs sehr schwer, das kennst du als Hebamme, das Baby dann abzugeben, wenn man stillt. Oder das ist eben immer gerne auch an einem dran und fühlt sich auch bei der Mama natürlich am wohlsten. Nur da ist es eben hilfreich, den Partner oder die Partnerin mit einzubeziehen und auch gleich von Anfang an zu sagen, hey, du kannst jetzt das Baby auch mal nehmen, auch wenn es vielleicht bei dir weint, du darfst es trotzdem in dem Moment beruhigen und das dem Partner auch zuzutrauen, damit auch diese Momente da sind mit dem Erstgeborenen alleine, denn das brauchen die ganz, ganz dringend.
Ja, also ich würde auch gerne diesen Tipp nochmal unterstreichen, den du ganz am Anfang gesagt hast. Also wenn eben die Geschwisterkinder den ersten Kontakt haben mit dem Baby, ich finde das immer so wichtig, dass die Mutter das Baby tatsächlich in dieser Situation nicht auf dem Arm hat, weil sie eben damit signalisiert, dieser Platz ist gerade besetzt, sondern dass das Baby vielleicht lieber im Bettchen daneben liegt, damit das Geschwisterkind halt wirklich erstmal die Möglichkeit hat, mit der Mama ganz eng zu kuscheln. Und was ich auch immer gut finde, ist, wenn Geschwisterkinder viel mit einbezogen werden, dass man ihnen so kleine Aufgaben gibt, dass sie einfach sich auch so langsam in diese Rolle hineinversetzen können, da reinwachsen und merken, Mensch, ich werde ja hier auch gebraucht. Und ja, was sagst du dazu, zu diesen Aufgabenverteilen?
Ja, ganz wichtig. Ja, das ist immer so dieser schmale Grat, einerseits sie mit einzubeziehen, andererseits nicht zu viel zu erwarten. Das ist total spannend. Studienergebnisse zeigen, ab dem Moment, wo ein Baby auf die Welt kommt, ein Geschwisterchen, nimmt man das ältere Kind automatisch älter wahr. Das ist total spannend. Und dann kann es eben auch passieren, dass man denen zu viel zumutet. Nur das, was du sagst, da bin ich ganz bei dir, dass einfach das Kind weiß, ich bin weiter wichtig für die Familie und ich bin auch wichtig für meine Schwester oder für meinen Bruder. Und ich sag dann auch immer so Sätze wie, hey, schau mal, wie sich dein Bruder freut, dass du jetzt geholfen hast. Oder also auch diese Wertschätzung auszusprechen und bewusst zu machen dem Älteren, dass eben auch das Baby sich total freut, dass es da ist. Das finde ich immer auch ganz wichtig und mithelfen lassen bei Dingen, die das Kind freiwillig tun möchte. Genau.
Es ist ja ganz klar, dass die älteren Geschwister oft erstmal mehr dürfen. Vielleicht zuerst das Smartphone bekommen, länger aufbleiben dürfen, zuerst auf eine Party gehen dürfen, etc. Wie wichtig ist es denn da, dass wir als Eltern eben auch klare Regeln haben und wie schaffen wir da auch Fairness?
Fairness ist aus meiner Sicht genau das, was du beschrieben hast, dass ältere Kinder auch mehr Privilegien haben. Und da spreche ich immer so von der Hierarchie in der Geschwisterbeziehung, denn genau das ist Gerechtigkeit in einer Familie. Dass Kinder das bekommen, was sie entsprechend ihrem Alter auch leisten können. Das hat ja auch viel mit Hirnreife zu tun. Und dass auch wirklich dieser Platz eingehalten wird, dass ich als älteres Geschwisterchen zum Beispiel in einer Familie auch mehr darf und mehr Verantwortung bekomme. Genau das ist dann gerecht.
Martina, wenn wir jetzt mal auf die Schule gucken und auf Freundschaften der Kinder, auch da kann es ja sehr viel Rivalität geben, wenn die eine Schwester vielleicht ja mehr Erfolg hat in der Schule als die andere, dass die Beliebtheit eines Bruders größer ist als die der Schwester. Wie kann ich denn da als Mutter, Vater so ein bisschen Frieden reinbringen für die Kinder?
Ja, wichtig ist, glaube ich, von Beginn an Kindern bewusst zu machen, dass jedes Kind mit seinen Stärken einzigartig und wertvoll ist. Also da arbeite ich bei Eltern sehr gerne auch mit Glaubenssätzen. Also es gibt ja auch so Glaubenssatzkarten, die dann mit Kindern angeschaut werden können. Ich bin einzigartig und wertvoll, so wie ich bin. Und der Blick auf die eigenen Stärken ist da ganz relevant. Also nur weil ein Kind jetzt in Mathe eben vielleicht besser ist als das andere, ist es deswegen nicht wertvoller. Das heißt, Eltern sollten da auch auf gar keinen Fall vergleichen oder zum Beispiel auch so Rollen zuschreiben, wie ja, du bist halt der Sportliche und du bist die Musikalische oder du kannst ja Mathe gut. Und dadurch entsteht nämlich oft auch ja so eine Gefahr, dass Kinder denken, wenn mein Bruder Mathe kann, kann ich es dann nicht. Das heißt, einerseits die Stärken der einzelnen Kinder wahrnehmen, andererseits aufpassen, dass zu Hause nicht solche Nischen vergeben werden. Das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist so die Antwort auf die eine Frage. Und wenn jetzt ein Kind beliebter ist in der Schule, dann geht's auch darum, dass Eltern das zu Hause auffangen und diese Gefühle begleiten, vielleicht auch die Enttäuschung, das Kind in den Arm nehmen und sagen, schau mal, wir können doch mal gucken, was wir machen können, damit du dich auch angenommen fühlst in der Schule. Und dann können zum Beispiel Freundschaften unterstützt werden oder es wird mein Kind mitgenommen zu einem Ausflug, damit sich dieses Kind eben auch zugehörig fühlt. Weil da geht's ja ganz stark auch um die Bedürfnisse Anerkennung von anderen Kindern und auch Zugehörigkeit. Und das kann unterstützt werden auch durch zu Hause.
Und wenn sich ein Kind zum Beispiel auch immer körperlich mit dem Geschwisterkind vergleicht, und das ist ja auch ganz oft bei Mädchen so, die hat so und so lange Haare, die hat den Körper, ich aber nicht, was können wir denn da tun, um doch eben das Kind zu stärken?
Ja, in erster Linie annehmen, dass es so ist. Also oft passiert es ja, dass wir dann sagen, das ist doch egal und du bist doch gut so, wie du bist. Und dann wird es eher so abgetan, was vielleicht das Kind in dem Moment beschäftigt, weil vielleicht will es auch irgendwie längere Haare haben oder dickere Haare haben. Und dann würde ich zum Beispiel so reagieren und auch sagen, hey, du würdest dir auch die Haare von deiner Schwester wünschen. Das habe ich gehört. Und erstmal zuhören, gar nicht so viel Tipps geben, sondern erstmal die Gefühle der Kinder annehmen. Das fällt Eltern oft wahnsinnig schwer, weil sie natürlich am liebsten gleich eine Lösung für das Kind haben möchten. Und oft ist die Empathie davor viel, viel wichtiger. Einfach das Zuhören, das in Arm nehmen und das Gefühle annehmen, das empfehle ich Eltern immer.
Wie nimmst du denn das Thema Geschwisterrivalität in Patchwork-Familien wahr? Unterscheidet sich das?
Das unterscheidet sich auf jeden Fall, ja, weil die leiblichen Kinder natürlich mit ihren Eltern in viel engerer Verbindung stehen und es oft auch den Eltern schwerfällt, ihre nicht leiblichen Kinder gleichermaßen anzunehmen. Also darüber entstehen wirklich wahnsinnig viele Konflikte und oft auch so eine innere Zerrissenheit bei den Stiefeltern, sage ich mal, weil die ja einfach versuchen, das Kind trotzdem so anzunehmen, obwohl es nicht ihr leibliches Kind ist und sie so große Probleme damit haben.
Erlebst du das denn oft, dass unter diesen Patchwork-Kindern bei Stiefgeschwistern, Halbgeschwistern eine große Rivalität vorherrscht und ist die auch anders?
Hängt natürlich stark damit zusammen, wie viel Zeit die miteinander verbringen. Also je mehr Zeit, ich sage immer, je mehr Nähe da ist, desto mehr Wärme entsteht, desto mehr Reibung entsteht auch. Das heißt, damit steht und fällt eigentlich, ob auch gerade in Patchwork-Familien ein sehr hohes Maß an Rivalität da ist. Und dann hängt es aber auch da natürlich mit dem Temperament der Kinder zusammen. Kann natürlich sein, dass zwei sehr charakterstarke, autonome Kinder aufeinandertreffen, dann gibt es da auch mehr Rivalität. Und es kann natürlich dann durch diese Familienkonstellation noch befeuert werden, definitiv.
Wie können wir Eltern denn am besten Konflikte, Streits begleiten und im Zweifel auch entschärfen? Welche Tipps hast du da für uns?
Der erste Schritt ist immer die innere Haltung. Selber erstmal tief durchatmen, sich klar machen, es geht hier nicht um Leben und Tod. Wir sind alle in Sicherheit. Ich schaffe das, das zu begleiten. Das ist wirklich die Basis, weil sonst bringt jede Strategie rein gar nichts. Deswegen gerne auch erstmal kurz aus dem Raum gehen, runterkommen, wie ich vorher schon beschrieben habe. Dann wieder zurück in die Konfliktsituation, wenn ich einigermaßen entspannt bin. Dann natürlich sofort eingreifen, wenn Kinder handgreiflich werden und wirklich auch dazwischen gehen und sagen, so stopp, du gehst jetzt mal auf dein Zimmer, du gehst auf dein Zimmer, wir kommen erstmal alle runter und können danach eine Lösung finden und dafür sorgen, dass natürlich alle Kinder auch unverletzt bleiben. Und dann erst, wenn die Gemüter wieder sich beruhigt haben, gerne auch nochmal darüber sprechen, sofern die Kinder dazu bereit sind. Oft haben die gar keinen Bock danach drüber zu reden. Nur es ist durchaus dann auch okay zu sagen, schau mal, ihr habt einfach so gestritten und was ging's denn da eigentlich? Ja, was hast du dir denn gewünscht oder was hast du dir gewünscht? Einfach mit den Kindern auch ins Gespräch kommen und sich dann schon auch mal zusammensetzen. Ich mache gerne auch Familienkonferenzen dann dazu, damit die Kinder auch wissen, was braucht denn mein Bruder? Der braucht vielleicht gerade mehr Ruhe und will in seinem Zimmer abhängen und ich will aber mit meinem Bruder spielen, deswegen platze ich ständig da rein. Das heißt, auch klar zu machen, der Bruder braucht Ruhe und ich möchte eigentlich nur spielen und dann einen Kompromiss zu finden und zu sagen, schau mal, okay, du willst spielen, du brauchst deine Ruhe, was machen wir denn da, damit sich beide wohlfühlen. Und dann könnte der Bruder zum Beispiel sagen, immer zu dem Zeitpunkt wäre ich auch bereit, mit dir zu spielen. Nur dann auch wirklich dafür sorgen, dass jedes Kind das bekommt, was es braucht. Also ich bin ein großer Fan davon, dann auch Kindern ab einem bestimmten Alter einen Schlüssel fürs Kinderzimmer zu geben, damit sie auch mal absperren können, dass nicht ständig reingeplatzt wird, damit auch diese Privatsphäre und dieser Rückzugsraum gewahrt wird, weil das sorgt auch oft dafür, dass Kinder weniger streiten, wenn sie ausreichend Ruhe und Rückzug haben.
Würdest du sagen, dass es auch langfristige Auswirkungen haben kann, wenn die Geschwisterrivalität so groß ist, dass es vielleicht auch unsere Beziehung im Erwachsenenalter massiv stört, also vielleicht auch so stört, dass wir dann keinen Kontakt mehr zueinander haben wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr, sehr viele belastende Geschwisterbeziehungen auch im Erwachsenenalter. Was allerdings wirklich oft damit zusammenhängt, dass ein Kind sich von den Eltern überhaupt nicht angenommen gefühlt hat. Und dann hat es auch negative Auswirkungen. Ich glaube, da können wir nochmal ganz ausführlich drauf eingehen in der Folge zum Thema Lieblingskind.
So ganz am Ende von diesem Gespräch, würdest du denn an dieser Stelle dann auch Eltern, die vielleicht ja bei den Konflikten und der Rivalität zwischen ihren Kindern sehr mitgehen, einen Rat geben können, wie sie vielleicht auch auf ihre eigene Geschwisterbeziehung gucken können an dieser Stelle?
Auf jeden Fall, ja. Es ist ganz hilfreich, einmal hinzuschauen und sich aufzuschreiben, welche Gefühle denn der Bruder oder die Schwester in der Kindheit ausgelöst hat. War ich vielleicht oft hilflos, wenn mein Bruder mich geschlagen hat oder mich getriezt hat, mich nachgeäfft hat? Welche Bedürfnisse sind auch durch die Geschwisterbeziehung vielleicht unerfüllt geblieben? Ja, vielleicht gab es deswegen ständig Streit und ich hatte nie Ruhe, weil vielleicht auch so viele Kinder ständig da waren, weil ich mich nicht zurückziehen konnte. Das ist ganz hilfreich. Und dann ist es nochmal gut hinzuschauen, wie gerecht ich mich behandelt gefühlt habe als Kind oder ob mir auch vielleicht von Mama oder von Papa was gefehlt hat und ich vielleicht auch unbewusst mein Geschwisterchen dafür verantwortlich gemacht habe.
Liebe Martina, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dieses ausführliche Gespräch mit dir. Ich würde gerne am Ende auf ein Kinderbuch hinweisen, nämlich dein Kinderbuch, Die magische Familie Fidibus, was ab 30.11. im Nala Verlag erscheint und was aber auch für unsere Hörerin sicherlich von hohem Interesse ist. Das sind deine Online-Geschwisterkurse. Magst du da vielleicht noch mal was kurz zu sagen?
Ja, vielen Dank auch, dass du das Kinderbuch vorstellst. Da geht es auch um Geschwisterstreit und da wird auch gezeigt, wie Konflikte gelöst werden können unter Geschwistern, wie die Eltern dann reagieren, damit alle dazulernen dürfen. Genau, in meinem Online-Geschwisterkurs, da habe ich mit Eltern gemeinsam die 15 typischen Geschwisterkonflikte identifiziert und zeige in Rollenspielen, wie diese Konflikte gelöst werden können. Also wirklich mit unterschiedlichen Stimmen durch ein Hörbuch. Und es gibt auch Erklärvideos zu den unterschiedlichsten Themen, damit einfach Eltern lernen, kompetent mit Geschwisterstreit umzugehen und die Geschwisterbeziehung zu stärken. Und ich habe auch für alle, die jetzt zuhören, einen Gutscheincode, um 15% auf den Kurs zu sparen. Der heißt Geschwister 15. Und damit könnt ihr gerne meinen Kurs erwerben und ich hoffe, dass er euch ganz viel Sicherheit für den Alltag gibt und ganz viel Harmonie oder mehr Harmonie bei euch einkehrt.
Ganz bestimmt. Und du hast ja viele, viele tolle Tipps gegeben, auch nochmal von mir. Herzlichen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.